Achtung, Achtung, hier ist History Lost in Time.
Und willkommen zu Episode 50 des History Lost in Time Podcast. Diesen Podcast gibt es in deutscher und englischer Sprache auf YouTube, Spotify und Podcast.de mit Social Media Präsenzen auf Blue Sky und Instagram.
Das Thema dieser Episode.
In Episode 50 wage ich mich mal in den Grenzbereich zwischen Geschichte und Aktuellem. In dieser Episode geht es um die Kampfpanzer, die im Ukraine-Krieg eingesetzt werden und die man schon als historisch bezeichnen kann. Ich werde einen Blick auf die alten Modelle werfen, die von beiden Seiten eingesetzt werden, und schauen, wie sie sich auf einem modernen Schlachtfeld schlagen. Sollte sich dieses Format bewähren, werde ich weitere historische Waffensysteme dieses Krieges ebenfalls beleuchten. Ein paar Einschränkungen muss ich aber im Vorfeld machen. Erstens, die modernen Panzer werde ich nur kurz anreißen. Schließlich habe ich hier einen historischen Schwerpunkt und bin kein Kriegsberichterstatter. Zweitens, gepanzerte Fahrzeuge, die keine Kampfpanzer sind, zum Beispiel Schützenpanzer oder Luftabwehrpanzer, werde ich gegebenenfalls in einer weiteren Episode betrachten. Drittens, ich werde nur eine grobe Übersicht geben können. Dies liegt erstmal an der Menge des Materials, andererseits aber auch an der Unsicherheit der Lage. Berichte aus den Kampfgebieten kommen nun mal nur von den Kombattanten selbst und diese Berichte sind natürlich verzerrt. Auch Filmaufnahmen von Drohnen können so zusammengeschnitten werden, dass sie die Message verbreiten, die man verbreiten möchte, und das ausblenden, was man verschweigen will. Daher sind gerade bei spektakulären Berichten Vorsicht und Zurückhaltung geboten. Besondere Behauptungen erfordern besondere Nachweise. Da es die nicht gibt, bleibe ich lieber auf einem Niveau, das Wert legt auf Abstand, Objektivität und Zurückhaltung.
Politische Agenda und Hintergründe.
Ich denke, bei diesem Thema muss ich sehr deutlich machen, dass es mir nicht um eine politische Bewertung dieses Krieges, sondern um eine rein militärtechnische Betrachtung geht. Ich habe zum Ukraine-Krieg meine Meinung und die ist auch sehr fest. Online-Diskussionen werden daran nicht viel ändern. Außerdem möchte ich nicht, dass die Kommentarsektion sich zu einem Stellvertreterkrieg zwischen Russland und Ukraine-Unterstützern entwickelt. Um es deutlich auszusprechen, was in Kommentarspalten im Internet diskutiert wird, beeinflusst weder diesen Konflikt noch die Meinung derjenigen, mit denen man redet. Das ist eine Erfahrung, die ich bitte zu berücksichtigen. Also, können wir versuchen, die tagesaktuelle Ebene zu verlassen und uns rein auf die Militärtechnik zu konzentrieren? Es gibt schließlich wirklich, wirklich genug Propagandaregionen im Internet, in denen man sich austoben kann, wenn man denn will.
Die verwendeten Quellen.
Noch gibt es keine geschriebenen Quellen zu diesem Thema, weswegen ich mich hier auf Internetquellen stütze. Solange der Krieg andauert und vermutlich auch noch einige Jahre danach, werden wir im sogenannten Nebel des Krieges herumstochern, das heißt mit unvollständigen Informationen arbeiten und gegen Propaganda und bewusste Falschmeldungen ankämpfen müssen. Ich gehe daher davon aus, dass einiges, was ich hier sage, vermutlich später korrigiert werden muss. Zum aktuellen Stand, und das ist Ende 2025, ist das aber das Beste, was ich zusammentragen konnte. Der Ukraine-Krieg, der im Februar 2022 losging, ja, hier geht's schon los. Fing der wirklich erst da an oder bereits 2014, als die Kämpfe in Luhansk und Donetsk losgingen? Oder schon bei der Krim-Annexion? Darüber kann man sich auch schon streiten. In diesem speziellen Fall ist es aber einfacher. Ich betrachte hier tatsächlich nur den Zeitraum seit Februar 2022, denn erst seitdem findet ein Stellungskrieg in Kombination mit Material- und Abnutzungsschlachten statt, die beide Seiten dazu gezwungen hat, immer mehr älteres Material einzusetzen. Also nochmal auf Anfang. Der Ukraine-Krieg, der im Februar 2022 losging, war als kurzer Dreitagesfeldzug von der russischen Seite geplant. Es sollte auch nicht zu großen Kampfhandlungen kommen. Er war eine möglichst rasche, unblutige Besetzung der Ukraine mit Regimewechsel im Sinne Moskaus geplant. Anders lässt sich die Art des Einmarsches und das Verhalten der Truppen nicht erklären. Sicherlich wurde örtlicher Widerstand eingeplant. Ein großer Krieg wurde jedoch nicht vorhergesehen. Russlands Panzerstreitkräfte waren anfangs vor allem mit modernen Varianten des T-90, T-80 und T-72 ausgestattet. Der T-90 dient seit 1992 bei den russischen Streitkräften. Die neueste Variante T-90M kam 2019 zur Truppe. Der T-90 ist mit einer 125mm Kanone ausgestattet und gilt aktuell als der beste russische Panzer. In der Ukraine erlitt er aber, wie alle anderen Panzertypen auch, hohe Verluste durch Drohnen, Panzerabwehr und Artillerie. Insgesamt wurden etwa 200 bis 300 T-90 in der Ukraine eingesetzt. Der T-80 ist ein mit einer Gasturbine ausgestatteter Panzer, der seit 1976 bei der sowjetischen bzw. russischen Armee dient. Auch der T-80 verwendet eine 125mm Kanone. Diese Panzer wurden ab 2017 modernisiert und erhielten unter anderem neue Optiken, Reaktivpanzerung und einen verbesserten Motor. Die Gasturbine bleibt aber eine Schwäche, da sie sehr viel Treibstoff verbraucht. Insgesamt wurden mehrere hundert davon in der Ukraine eingesetzt. Der T-72 befindet sich seit 1973 bei den sowjetischen bzw. russischen Streitkräften und ist weiterhin das Rückgrat dieser Armee. Auch die Hauptwaffe des T-72 hat ein Kaliber von 125mm. Natürlich wurden auch diese Panzer im Laufe der Zeit modernisiert und erhielten bessere Sensoren und Reaktivpanzerung. Tausende davon dienen im Ukraine-Krieg und Tausende wurden zerstört. Der neueste russische Panzer, der T-14 Armata, kommt dagegen eigentlich nicht an der Frontlinie vor. Es wird vermutet, dass er entweder nur bedingt einsatzbereit ist oder bewusst zurückgehalten wird. Es hat sich aber gezeigt, dass der Panzer an sich im Ukraine-Krieg nicht so eingesetzt werden kann, wie man das erwartet hat. Wer an Panzer denkt, hat häufig ein verzerrtes Bild im Kopf. Man sieht hunderte Panzer, die über eine Ebene auf den Feind zu rasen und von denen alles abprallt. Dieses Image des unzerstörbaren Schlachtfeldmonsters wurde in den letzten Jahrzehnten speziell um die modernsten Kampfpanzer herum aufgebaut, aber es hat nie gestimmt. Panzer erlitten immer hohe Verluste durch zahlreiche Waffensysteme, Minen, Panzerabwehr, Flieger, Artillerie. Als die hohen Verluste zu Beginn des Ukraine-Krieges offensichtlich wurden, wurde daher schon spekuliert, dass die Zeit des Panzers vorbei sei. Hier offenbart sich meiner Meinung nach eine fehlerhafte und moderne Sichtweise auf technische Systeme. Wenn es nicht perfekt funktioniert, wegwerfen und über Ersatz nachdenken. So kann man aber in kritischen Situationen nicht vorgehen. Ein schlechter Panzer ist immer noch besser als kein Panzer, denn auch wenn er verwundbar ist, bleibt der Panzer die beste Kombination aus Beweglichkeit, Schutz und Feuerkraft. Der Panzer kann erst ersetzt werden, wenn er durch etwas Besseres abgelöst werden kann. Seitdem es Kriege gibt, sterben schließlich auch Soldaten. Aber spekuliert jemand darüber, dass Soldaten ausgemustert werden müssen? Genauso unsinnig ist die Debatte über das Ende des Panzers, solange es keinen Ersatz in irgendeiner Form gibt. Sowohl die Ukraine als auch Russland haben das lange vor westlichen Medien und Politikern erkannt und stattdessen versucht, alles an die Front zu bringen, was verfügbar ist. In Russland wurde die Produktion der T-90-Panzer deutlich erhöht, allerdings kann die Wirtschaft bei weitem nicht mit den Verlusten an der Front Schritt halten. Russland kam zugute, dass die Sowjetunion, im Gegensatz zum Beispiel zu Deutschland, altes Equipment in großen Mengen eingelagert hat, anstatt es zu zerstören oder zu verkaufen. Deswegen standen prinzipiell tausende Panzer zur Verfügung, die reaktiviert werden konnten. Diese waren unterschiedlich alt und befanden sich in unterschiedlichem Zustand. Sie einfach voll zu tanken, anzuwerfen und an die Front zu fahren, war nur in den seltensten Fällen möglich. Auch diese Panzer mussten also zunächst durch die Rüstungsfabriken, um wiederhergestellt und modernisiert zu werden, was ebenfalls Kapazitäten band und dafür sorgte, dass diese Panzer nur stückchenweise an die Front kamen. Logischerweise wurden zunächst ältere Muster der sich bereits im Einsatz befindlichen Panzer T-90, T-80 und T-72 reaktiviert und wiederhergestellt. Diese Modelle können zwar die Lücken füllen, sind aber natürlich genauso verwundbar durch Drohnen, Panzerabwehr und Artillerie wie ihre modernen Pendants, wenn nicht noch mehr. Der massive Einsatz von Drohnen, den so kaum jemand erwartet hat, sowie der überraschend massive Einsatz von Artillerie macht es den Panzern schwer. Auch die Tatsache, dass sich in der Ukraine eine Art moderner Stellungskrieg, der an die Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs erinnert, entwickelt hat, wurde nicht vorhergesehen. Panzer brauchen Raum zur Entfaltung und das Überraschungsmoment, um Durchbrüche zu erzielen und in der Tiefe des Raumes vorzustoßen. In stark überwachten, verminten und mit Hindernissen übersäten Stellungskriegsschlachtfeldern funktionieren sie nicht gut. Dies sorgte für hohe Verluste und dazu, dass Russland recht schnell noch ältere Modelle reaktivieren musste. Schon Ende 2022 wurden große Mengen an alten T-62-Panzern aus den Depots geholt. Im Gegensatz zu den Panzern der Typen T-72, 80 und 90 besitzt dieses Fahrzeug keine 125mm Kanone, sondern eine 115mm Kanone. Für sie muss also andere Munition beschafft werden, was logistische Probleme mit sich bringt. Der T-62 wurde während der späten 50er Jahre entwickelt und kam 1961 zur sowjetischen Armee. Richtig außer Dienst gestellt wurde er nie, aber er wurde immer seltener. Während er in den 80er Jahren noch der primäre Panzer der Sowjets in Afghanistan war, wurde er bei den Kriegen in Tschetschenien und Georgien in den 90ern bzw. 2000er Jahren nur noch vereinzelt eingesetzt. Aufgrund seines hohen Alters musste er zwingend modernisiert werden. So erhielt er neue Optiken, Wärmebildkameras und Reaktivpanzerung, um auf dem modernen Schlachtfeld überhaupt funktionieren zu können und nicht quasi taub und blind herumzustolpern. Der T-62 wird genutzt, um abgekämpfte Panzereinheiten wieder aufzufüllen, allerdings eher an den südlichen Frontabschnitten, die im Allgemeinen nicht die aktivsten Frontabschnitte sind. Es wird geschätzt, dass sich bis zu 1000 T-62 im Einsatz befinden. Mehrere hundert wurden bereits zerstört. Ab 2023 wurden zudem T-54-55 gesichtet. Die Ursprünge dieses Panzers liegen im Zweiten Weltkrieg. Der damals eingesetzte T-34 musste zwingend modernisiert werden, was zur Entwicklung des T-44 führte. Als jedoch der T-44 einsatzfähig war, hatte man den T-34 mit der gleichen 85mm Kanone ausgestattet und zum T-34-85 verbessert. Der T-44 bot kaum noch Vorteile, weswegen direkt an einem Modell mit einer 100mm Kanone gearbeitet wurde. Um eine lange Geschichte kurz zu machen. Diese Arbeiten führten letztlich zum T-54, der seit 1948 in den sowjetischen Streitkräften diente. Aufgrund ihrer Verwandtschaft werden T-54 und 55 meistens als ein Panzer vom Typ T-54-55 bezeichnet. Mehr als 100.000 Stück wurden produziert, was ihn zum meistproduzierten Panzer der Welt macht. Diese kleine historische Einführung macht aber auch deutlich, dass es sich um einen sehr alten Panzer handelt. Seit 1980 wurden die T-54-55 in der Sowjetunion durch neuere Modelle ersetzt und an Verbündete verkauft oder eingelagert. Ja, sogar das alles lagernde Russland begann in den 2010er Jahren damit, Bestände an T-62 und T-54-55 zu verkaufen. Der hohe Bedarf an Panzern im Ukraine-Krieg beendete natürlich diese Bestrebungen. Stattdessen wurden mehrere hundert T-54-55 wieder frontverwendungsfähig gemacht. Da sie jedoch extrem verwundbar gegenüber modernen Waffen sind, werden sie hauptsächlich als mobile Artillerie, statische Bunker oder Lockvögel für feindliche Drohnen eingesetzt. Da sie eine 100mm Kanone verwenden, benötigen sie auch Munition, die es in der Form bei den russischen Panzertruppen eigentlich nicht mehr gibt. Ein kleiner Exkurs, bevor ich zu den ukrainischen Panzern übergehe. Warum sind Panzer in diesem Krieg so verwundbar? Dies liegt an mehreren Faktoren. Fangen wir beim Panzer selbst an, und zwar bei der Panzerung. Es mag der Eindruck existieren, dass Panzer überall stark gepanzert sind und es daher egal ist, wo man sie trifft. Das stimmt aber nicht. Moderne Panzer sind Main Battle Tanks, die die Eigenschaften des alten mittleren Panzers, hohe Beweglichkeit und gute Panzerung, mit der hohen Feuerkraft der schweren Panzer kombinieren. Ihre Panzerung ist aber vor allem vorne und an der Front des Turms stark. Die Panzerung an der Seite, am Heck, teilweise auch unten, aber vor allem oben, ist häufig recht dünn und kann auch mit altmodischen Panzerabwehrwaffen bekämpft werden. In einem klassischen Panzerduell, bei dem sich Panzer frontal bekämpfen, spielt das keine Rolle, aber auf einem modernen Schlachtfeld schon. Drohnen und Artilleriegranaten kommen von oben und schlagen daher auf den schwach gepanzerten Motorendecks ein. Sie umgehen also die starke Frontalpanzerung und treffen die Schwachstellen des Panzers. Ähnlich können moderne intelligente Infanteriepanzerabwehrraketen die Schwachstellen des Panzers bekämpfen und seine starke Front umgehen. Minen dagegen testen den Unterbodenschutz der Panzer. Und gerade ältere Panzer können hier nicht immer mithalten. Wenn man sich also zu sehr auf den frontalen Panzerschutz in Bezug auf gegnerische Panzerkanonen konzentriert, verkennt man, dass das Duell Panzer gegen Panzer zwar immer noch vorkommt, aber eben nicht die Hauptkampfart der Panzer ist. So viel zum Exkurs. Jetzt ein Blick auf den, nennen wir es, farbenfrohen Fuhrpark der ukrainischen Streitkräfte. Das Rückgrat der ukrainischen Panzerstreitkräfte ist der T-64. Dieser Panzer kam 1966 zu den sowjetischen Panzerstreitkräften. Es war der erste sowjetische Panzer, der eine 125mm Kanone besaß. Er ist quasi der Vorgänger des T-80 und halber Vorfahre des T-72. Er wurde im Laufe der Jahrzehnte immer wieder modernisiert, kann aber mit modernen Panzern wie dem russischen T-90M nicht mithalten. Hunderte befinden sich auf ukrainischer Seite im Einsatz, haben jedoch hohe Verluste erlitten. In geringerer Stückzahl befinden sich T-72 im Einsatz der ukrainischen Streitkräfte. Seit Kriegsbeginn hat die Ukraine zahlreiche T-72 von NATO-Staaten erhalten, die früher zum Warschauer Pakt gehörten, darunter vor allem Polen, Tschechien und Bulgarien. Die Ukraine ist daher Besitzer einer sehr großen Variantenvielfalt von T-72-Panzern. Der T-64 dient weiterhin als Arbeitspferd der ukrainischen Panzerstreitkräfte. Ergänzt wird er vom moderneren T-72. Beide leiden jedoch ebenso wie die russischen Panzer unter der hohen Verwundbarkeit auf dem modernen Gefechtsfeld. Im Laufe des Krieges gelang es den Ukrainern, russische T-90, 80 und 72 in geringer Stückzahl zu erbeuten. Diese wurden dann auch von den Ukrainern eingesetzt. Es konnten zudem einige T-62 erbeutet werden, die allerdings nur begrenzt verwendbar sind. Aus Slowenien erhielt die Ukraine 28 T-55 vom Subtyp M555, der mit westlicher Sensorik, Reaktivpanzerung und einer 105mm Kanone aufgerüstet wurde. In Defensivrollen und als Feuerunterstützung erwies er sich als überraschend nützlich. Gegen moderne russische Panzer kann er jedoch nicht mithalten. Als die alten sowjetischen Panzer in den NATO-Staaten ausgingen, begann man auch mit der Lieferung von westlichen Panzern. Moderne Panzer wurden nur in geringen Mengen geliefert und auch hier wurden eher ältere Varianten geliefert. Von älteren Modellen gab es umfangreichere Lieferungen, allerdings über sehr lange Zeiträume. Der am zahlreichsten vertretene alte Panzer ist ohne Zweifel der deutsche Leopard 1, von dem bereits mehr als 100 Stück geliefert wurden. Der Leopard 1 ist ein Kind der 1960er Jahre und wurde als hochmobiler, mit hoher Feuerkraft, aber schwacher Panzerung ausgestatteter Kampfpanzer entwickelt. Seine 105mm Kanone kommt mit der modernen russischen Panzerung nur schwer zurecht, in defensiven Rollen und als Feuerunterstützung hat er sich jedoch als sehr nützlich erwiesen. Die Ukrainer müssen ihn daher sehr überlegt einsetzen. Mit moderner Reaktivpanzerung wurde seine Verwundbarkeit etwas verringert. Die Leopard 1 Panzer wurden aus unterschiedlichsten Quellen zusammengekratzt und mussten alle erst überarbeitet und modernisiert werden. Gerade die Sensorik war bei vielen entweder veraltet oder komplett ausgebaut. Da der Leopard 1 aus einer Ära stammt, in der man den Schwerpunkt eher auf nicht gesehen werden, nicht getroffen werden, anstatt auf Panzerung gelegt hat, ist er besonders verwundbar. Andererseits wurde er entwickelt, um massive sowjetische Panzerangriffe abzuwehren, weswegen er eigentlich für diese Aufgabe prädestiniert ist, wenn auch viele Jahrzehnte später und wesentlich weiter östlich als ursprünglich geplant. Modernere westliche Panzer, von denen ältere Modelle im Einsatz sind, sind der deutsche Leopard 2, der britische Challenger 2 und der amerikanische M1 Abrams. Am zahlreichsten vertreten ist der Leopard 2, von dem über 100 Stück aus diversen Ländern in diversen Varianten geliefert wurden. Der Leopard 2 ist ein leistungsfähiger Panzer mit einer starken 120mm Kanone und kann es daher auch mit den modernsten russischen Panzern aufnehmen. Auf dem Gefechtsfeld hat er sich jedoch ebenfalls als verwundbar gegenüber dem bereits genannten Mix aus modernen Waffen erwiesen. In der Ukraine vertreten ist die Version A4, quasi die Variante der 80er Jahre, die Version A6, welche in den 2000ern entwickelt wurde, und die schwedische Variante Stridswagen STRV 122, welche auf dem Leopard 2A5 aus den 90er Jahren basiert. In wesentlich geringerer Stückzahl wurden die britischen Challenger 2s und die amerikanischen M1 Abrams geliefert. Von den Challenger 2s wurden 14 Stück geliefert und aus den USA kamen 31 M1 vom Typ A1. Beide Panzer sind sehr leistungsfähig und haben sich im Einsatz bewährt, aber auch sie haben Verluste erlitten. Die geringe Anzahl verhindert, dass sie auf dem Schlachtfeld eine entscheidende Rolle spielen können. Vereinzelt gab es auch Berichte, dass sowohl die Russen als auch die Ukrainer Museumspanzer reaktiviert haben. Dies betraf hauptsächlich alte T-34-85. Es gibt Berichte, dass vereinzelt T-34-85 in defensiven Rollen und als Feuerunterstützung eingesetzt wurden. Propaganda spielt hierbei natürlich auch eine Rolle, da der T-34-85 sowohl in Russland als auch in der Ukraine aufgrund seines Einsatzes im Zweiten Weltkrieg ein starkes Symbol ist. Großflächig eingesetzt wurde der T-34-85 jedoch nicht. Andere Panzer des Zweiten Weltkrieges, wie zum Beispiel der IS-3, wurden offenbar nicht eingesetzt.
Ein paar abschließende Worte.
Allen Panzern ist gemein, dass sie in diesem Krieg eine geringere Rolle spielen als erwartet. Infanterie, Drohnen und Artillerie sind die Könige des Schlachtfeldes. Eine immer größere Rolle spielen zudem strategische Luftangriffs- und Luftverteidigungssysteme. Ohne Panzer geht es aber nicht am Boden. Und es würde mich nicht überraschen, wenn wir in den 2030er Jahren weltweit modernisierte Kampfpanzer mit hocheffektiven Antidrohnensystemen sehen würden, welche die eher symbolischen Luftabwehrmaschinengewehre, die heutzutage noch installiert sind, ersetzen würden. Den Panzer überall stark zu panzern, würde ihn zu einem unbeweglichen Bunker machen. Stattdessen bräuchte jeder Panzer eigentlich eine Art Mini-Gepard am Turm, der vollautomatisch feindliche Drohnen im Endanflug bekämpft. So ausgestattet könnte der Panzer wieder mehr Wirkung auf dem Schlachtfeld entwickeln.
Vielen Dank. Hier war History Lost in Time.